Hass und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast Julia Riedler. Titel der Sendung: Zerfotzt euch, wie Papas Theater im Muttermund zerkaut wird.
Juni 2019. Die Sonne brennt auf das heroische Reiterstandbild des Kurfürsten Maximilian auf dem Wittelsbacher Platz zu München. Davor 50 junge Frauen in weißen Hemden und schwarzen Buchsen mit Tellermützen auf dem Kopf. Die Burschenschaft Molestia ist aufmarschiert und das Reiterstandbild zittert. Denn am Megafon verkündet Jolande mit ihren hexenroten Locken das Ende des Patriarchats.
Hallo zu Verriss und Vorurteil mit Maximilian Zipfenauer und Bene Mahler. Bei uns geht's heute um die Künstlerin, die hinter dieser Jolande steckt, Julia Riedler, Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hi. Scheiße, ich wusste nicht, dass ihr mich entlarvt habt. Das ist natürlich total geheim. Ihr habt recherchiert.
Julia, wir freuen uns arg über deinen Besuch und wollen heute mit dir über den Kampf gegen das Patriarchat sprechen, über deinen Kampf innerhalb und außerhalb des Theaters und natürlich auch über dich als Schauspielerin. Für die, die dich noch nicht so gut kennen, hat Anna Landefeld ein paar Strophen verfasst.
Was sind das nur für unfassbar traurige Augen, deren bleierne Lider den mit zarten Adern durchzogenen Körper hinabziehen wollen? Vielleicht ist die Schauspielerin Julia Riedler unglücklich verliebt. Vielleicht träumt sie auch einfach nur von einer besseren Welt. Eine Welt, in der das von Julia Riedler so hingebungsvoll gehasste Patriarchat endlich zerfotzt ist und Julia Riedler, weil sie eben keine Grausame ist, sondern nur eine Grundangekotzte, den Unglücklichen sacht ihre überfingerlange amazonenhafte Hand reicht, sie aus ihrer heteronormativen Cis-Krisenregion hinausführt und hinein ins gelobte venushügelige Land namens Matriarchat geleitet. Wie könnte man dieser Schauspielerin Julia Riedler auch widerstehen, ihren kratzbrüchigen Konsonanten und weiten Vokalen, ihrem beiläufigen, flamboyant-komödiantischen Bravado? Vielleicht aber stellt sich Julia Riedler manchmal auch vor, sie wäre eine alles zerfotzende, wütende Vagina anstatt Schauspielerin geworden. Dann ginge ihr Traum vielleicht schneller in Erfüllung. Doch was für die Welt im Draußen ein Gewinn, wäre für die Welt im Theater ein schmerzlicher Verlust.
Julia, wir haben uns vor der Sendung deine Schauspielerin-Setcard angeschaut und wir fanden es ganz interessant, was da alles draufsteht. Du hast einen PKW-Führerschein der Klasse B. Du spielst Gitarre und Fußball, du boxst und machst Judo. Fehlt eigentlich nur noch die Muckibude und das perfekte Tinder-Profil von einem Münchner Jurastudenten wäre perfekt. Cool. Wie hat das bei dir denn alles zusammengefunden?
Hast du Fußball aufgezählt? Ja, ne?
Ja, Fußball war dabei.
War schon immer mein größtes Hobby und das lief auch ziemlich schnell schief mit dem Fußballspielen.
Warum?
Weil ich einfach damals in Salzburg nicht aufgenommen wurde in die Fußballmannschaft. Also ich war als Kind noch in der Fußballmannschaft, da waren halt nur Jungs. Und dann kamen die alle in die Pubertät und haben sich entweder verliebt und mir immer so heimlich beim Umziehen mich beobachtet und mir dann Geschenke gemacht und so. Oder mich angefangen richtig zu beschimpfen und mich rauszudrängen.
Weil du auch gut warst. Auch besser als die Jungs.
Ja, ab einem gewissen Punkt war es ja einfach super unfair, dass die Jungs die Muskeln bekommen haben und der weibliche Körper dann exkludiert wurde, so auf diesem Leistungsniveau. Und davor war überhaupt gar kein Unterschied da. Aber dann war es bitter, dass ich dann nicht mehr so gut im Freistoß war wie die anderen plötzlich. Aber dann haben sie mich eh rausgeschmissen. Und dann gab es keine Fußballmannschaft für Mädchen in Salzburg. Und dann war es das auch schon wieder mit meiner Fußballkarriere.
Was ich ganz spannend finde, du hast jetzt gleich zwei Kampfsportarten, also ja. Judo und Boxen. Also Judo eigentlich so die klassische Kunst der Selbstverteidigung, so die pazifistische aller Kampfsportarten. Und dann Boxen, so die Kunst des hinterhältigen Knockouts. So. Also Selbstermächtigung, Selbstverteidigung sind es irgendwie auch zwei so Qualifikationen, die man heute als Schauspielerinnen braucht.
Ja, gut gesagt, braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe immer so eine mega romantische Hoffnung, dass eines Tages irgendwas davon, was ich kann, mal gewollt wird und ich dann vielleicht mal so eine Fußballspielerin in so einem Film spielen dürfte oder so. Aber ich dachte,
Kick it like Beckham, oder?
Ja, das wäre super, ja genau. Aber es ist nie dazu gekommen, wird auch weiter nichts bringen, was auf dieser Setkarte steht. Es wird immer das gesucht, was ich nicht kann, und daraus habe ich auch schon eine Tugend gemacht mittlerweile. Ja.
Hast du, Julia, eigentlich eine gute Erinnerung an deine Schauspielausbildung?
Ah ja, bitter, bitter, bitter meine Erinnerungen.
Erzähl doch mal.
Ja, also es waren auf jeden Fall die schlechtesten Jahre meines Lebens, ganz klar. Witzig, dass du fragst. Als würdest du was spüren. Also es war auf jeden Fall für mich so, nach einigen Monaten dort wurde mir so klar, diese ganze Lust und diese ganze Leidenschaft, die ich für dieses Spiel habe und für dieses Medium, ist völlig irrelevant. Und es ging nur noch um richtig und falsch an der Schauspielschule. Das war so ein System, so ein Perfektionssystem, so ein technisches, mit dem wurde man beurteilt. Und da war ich total lost darin, weil ich dann irgendwie so als leistungsorientierter Millennial dann erstmal alles richtig machen wollte und dann überhaupt nichts mehr gespürt habe. Ich habe überhaupt nichts mehr auf der Bühne gespürt. Ich hatte nichts mehr Lust und ja, ich weiß nicht, wie ich dann da irgendwie so rausgekommen bin. Also es gab, glaube ich, so zwei Wendepunkte. Der erste war, dass ich die Volksbühne entdeckt habe, wo die so plötzlich all das gemacht haben, was mir immer gesagt worden ist, das falsch ist. Das hat mich total befreit. Da bin ich dann mindestens einmal die Woche da hingefahren von Hamburg nach Berlin und habe mir die Sachen von Castor von Polish angeschaut. Und das andere war, dass ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass ich das unterwandern kann, wenn ich alles so persönlich wie möglich mache. Weil dann kann mir niemand mehr von außen sagen, dass es falsch ist.
Verzeihst du dem Ich mehr als der perfekten Schauspielerin Julia Riedler?
Ich glaube, ich verzeihe mir weniger, aber ich versuche so zu proben, dass ich in jedem Moment mir alles verzeihen kann. Also wenn ich probe, dann versuche ich schon, dass immer alles möglich sein kann. Dass die Situationen so belastbar sind, dass ich die in alle Richtungen ausdehnen kann und alles machen kann und es gehört dazu. Sonst finde ich es fake. Und wenn man sagt, man ist wie à la Schiller, der Mensch ist nur im Spiel frei und dann ballert man sich zu mit Verabredungen, die einen eigentlich klein machen und eindimensional, dann ist das total schade. Also es hat auch damit zu tun, dass mir einfach schon so viele blöde Sachen auf der Bühne passiert sind, glaube ich, mittlerweile. So Unfälle wie bei Kirschgarten von Stehmann, dass so ein Baumstamm so 50 Zentimeter von meiner Nase runterkracht, so eine echte Birke auf die Bühne. Oder bei Räuberinnen so Sandsack auch runtergekracht auf meinen Kopf. Und ich so halb bewusstlos abgegangen bin. Oder ein Kollege, der nicht mit auftritt in der Szene bei Wartesaal. Da spielen wir lauter verschiedene Figuren und alles muss klick, 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 super gut funktionieren, reibungslos ablaufen. Das hasse ich. Und dann kam der nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe gerade nichts, wie ich mich ausdrücken kann, außer diese Sätze mit diesem Kollegen. Und habe gemerkt, wie scheiße ich das finde. Und was das eigentlich dann für ein dummes Spiel ist, wenn man eigentlich eh gar nichts zu sagen hat. Dass ich auch in dem Moment nicht was als Figur da erzählen konnte oder so, weil ich nur diese paar Sätze quasi Welt hatte.
Du bist ja nicht nur auf der Bühne, sondern du hast jetzt auch ein anderes Kunstgefäß dieses Jahr für dich entdeckt, nämlich die Auftritte in der Burschenschaft Molestia, wo du dann mit dem Mikrofon oben stehst und die Manifeste verliest. Reizen dich diese Momente auch als Künstlerin, oder?
Also die Burschenschaft Molestia ist kein Kunstprojekt, ne? Ich bin da keine Performerin, das ist eine Burschenschaft. Also, das nehmen wir auch sehr ernst. Ich glaube, ich ziehe dann da aber keinen Unterschied mehr. Wir stecken da alle so tief drin im Patriarchat, dass mich das auf allen Ebenen was angeht. Also wir haben jetzt einfach erfolgreiche, tausendjährige patriarchale Zivilisationsleistung hinter uns, so steckt in unseren Genen diese Schieflage. Man bräuchte jetzt eigentlich 1000 Jahre Matriarchat, damit wir da was ausgleichen können.
Wie kam es dazu, dass ihr überhaupt die Burschenschaft als Form gewählt habt, in der ihr euch vereinigt? So eigentlich so der Treffpunkt von Adoleszenten, selbstunsicheren Rechten, die mit schlanker Klinge fechten. So.
Ja, also ich glaube, es ist für jede von uns hat es eine andere Motivation. Ich bin ja aus Österreich, da spielt das vielleicht nochmal eine größere Rolle als in Deutschland. ich hatte so einen Volksschulfreund, Grundschulfreund, der da früh in die Burschenschaft gekommen ist, ein Mittelschülerkartellverband, und ich wollte da auch mit reingehen. Und hab dann, also ich hatte keine Ahnung, welche Inhalte das da so waren mit 10 Jahren. Und dann wurde mir das aber verwehrt.
Das geht schon mit 10 Jahren
ja,
los.
Ja, das also geht schon das mit 10 Jahren
so,
los.
So wie
das
der Bunddeutsche Mädel oder
ja,
die Hitlerjugend
ja, genau.
Hat
ja,
man
richtig.
Dann.
Okay, krass, das wusste ich auch nicht. Da ist, es ist nicht einfach eine Studentenverbindung.
Nee, das geht schon in der Schule los bei denen, ja. Ich habe da so eine Wut. Also wenn irgendwie Leute sagen, wir leben in so glatten Quotenzeiten oder so, wo ja alles so okay und political correct sein muss, kann ich nur sagen, gar nichts ist glatt. Das ist eine krasse Schieflage und mein Antrieb ist da eine totale Wut. Total, es klingt, ich habe jetzt vielleicht falsch. Die totale Wut. Ja, es ist schon richtig, es ist die totale Wut.
Wollen wir eigentlich mal zusammen reinhören? Wir haben was mitgebracht.
Ja?
Vielleicht bringt uns das ein bisschen in Stimmung.
Wir müssen nicht erst nach Österreich, Ungarn, Italien, Polen oder Ibiza schauen. Auch hier in Deutschland können wir täglich erleben, welche verheerende Auswirkungen es hat, wenn sich Männer der Öffentlichkeit aussetzen. Liebe Frauen, mit und ohne Uterus, wie ihr auch, liebe ich die Männer. Ich verehre sie, trage sie auf Händen. Überrasche sie hin und wieder mit einem kleinen Präsent. Und gerade da, wo sich Männer benachteiligt und gedemütigt fühlen, müssen wir sie mit starker matriarchaler Hand führen und ihnen einen Ausweg zeigen. Einen Ausweg aus dem Patriarchat. Wir wollen den Patri-Exit jetzt!
Du hast es vorhin schon gesagt, es ist dir wirklich ernst. Also man kann da jetzt herzlich drüber schmunzeln und ein bisschen provoziert ihr es ja auch. Aber dahinter stehen ja schon wirklich ernstzunehmende Ambitionen. Du hast jetzt gesagt, es ist keine Performance. Was ist es denn dann?
Es ist Lobbyismus. Wir treffen uns, singen und trinken Bier miteinander und versuchen uns auch Machtpositionen in der Gesellschaft zuzuschenken. Vielleicht versteht ihr das nicht so als weiße Männer, wenn einem so die Teilhabe nicht ermöglicht wird. Genau dieselbe Story habe ich hier gerade mit der Fußballmannschaft erzählt. So. Und das schürt bei mir eben so eine unglaubliche, dringliche Wut. Darum finde ich das auch total okay, wenn die Burschenschaft irgendwie dann für Männer, die Burschenschaft Molestia, nicht so verständlich ist und die da keinen so einen Zugang finden. Da muss man das auch nicht so weiter erklären.
Also ich dürfte aber bei euch auch nicht mitmachen.
Nein, natürlich nicht.
Aber ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, einer Burschenschaft beizutreten. Das muss ich auch ehrlich
aber
sagen.
Aber hast du nicht mal kurz in einer Burschenschaft gelebt?
Ja, aber das ja, ist eine ganz, soll ich die Geschichte schnell erzählen? Mich hat die Wohnungsnot in München damals ein Semester zu einem Chor in München getrieben.
Fuck.
Und ich war der Erste, den sie seit vielen, vielen Jahren nicht haben wollten.
Wirklich?
Da will man ja auch nicht hin, Julia. Irgendwie.
Ja, aber in München ist es mit dem Wohnungsmarkt tatsächlich wirklich krass. Mhm. Also die besitzen wahnsinnig viele Immobilien in München, die Burschenschaften.
Und in bester Lage meistens.
Und in bester Lage und in besten Preisen. Und darum geht es halt, dass die sich so verbinden, um ihren Leuten das möglich zu machen. Es ist für mich so eine politische Motivation geworden, dass ich Frauen und POC auch alles ermöglichen möchte. Ich bin mittlerweile, habe ich so meinen ganzen Ehrgeiz, so was Karriere betrifft, eigentlich verloren. Aber nur noch in der Hinsicht, dass ich dann anderen was geben könnte, befriedigt es mich, diese Vorstellung, in eine Machtposition zu kommen. Damit ich es dann anderen geben kann, die vielleicht erstmal keine Teilhabe dazu hätten.
Warum kopiert er eins zu eins diese Machtstrukturen und brecht sie nicht auf oder entwickelt neue oder entwickelt sie weiter?
Ich glaube, das ist jetzt erstmal so der erste Schritt, dass man durch dieses Kopieren macht man es sichtbar. Also wir setzen uns ja zum Beispiel für Männerwahlrecht ein. Da hat doch noch niemand über Männerwahlrecht nachgedacht, oder? Habt ihr schon mal über Männerwahlrecht nachgedacht? Über Frauenwahlrecht wird schon nachgedacht. Über Männerwahlrecht
nee, klar,
wird
lieber. Ja.
Und dann dadurch, also so plump das natürlich ist, aber dadurch wird auch vieles an patriarchalen Strukturen erst sichtbar. wie lächerlich das eigentlich ist, dass wir überhaupt auf dem Level sprechen miteinander.
Eben, wenn man das zum ersten Mal sieht, liest man es irgendwie so als ironische Provokation, die quasi diese ganze Idiotie dahinter mal irgendwie aufdeckt. Und darum war ich gerade so irritiert, weil du gemeint hast, nee, wir machen es genauso und wir machen es nach denselben Prinzipien. Das fand ich irgendwie sehr spannend, also diesen ganz anderen Impetus dahinter.
Ja, inhaltlich hoffe ich natürlich, dass es in eine komplett andere Richtung geht.
Ja, klar. Ja, wir wollten eigentlich einen eleganten Bogen von der Burschenschaft zum Theater machen, schlagen im wahrsten Sinne des Wortes, weil dort wurde ja früher auch oder wird heute vermutlich auch noch gefochten häufig, also die zwei Orte, wo das Florett noch irgendwie relevant ist, ist wahrscheinlich die Burschenschaft und das Theater, und das Theater muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, also schreibt sich zwar immer thematisch, immer sieht es sich als die Speerspitze der Aufklärung und Gleichberechtigung, aber tatsächlich ist es ja nach wie vor so, viel mehr Intendanten als Intendantinnen, Schauspielerinnen werden schlechter bezahlt. Gleichzeitig arbeitest du jetzt aber in einem Haus, das sich besonders hervortun will, indem man sagt, wir wollen da irgendwie Gegenpunkte setzen, wir wollen das aufbrechen. Jetzt warst du 4-5 Jahre dort, wie beobachtest du das? Hat sich da wirklich was getan?
Es hat sich viel getan für mich. Ich glaube, das ist so, seit MeToo hat sich sehr viel getan. Die Kammerspiele München haben sehr viel in der Theaterlandschaft verändert. Auch da war es so, dass den Frauenfiguren, die ich immer gespielt habe, in den Theatern, wo ich vor München war, denen wurde ja auch so eine Teilhabe verwehrt. Die waren immer nur so eindimensional unterwegs in ihrer Beziehung zum Mann. Also alle Frauenfiguren in klassischen Texten definieren sich über ihre Beziehung zum Mann, während die Männer die komplexen Themen verhandeln. Und da habe ich schon super krasse Einschränkungen erlebt in meinen ersten Jahren auf der Bühne. Und da hat sich für mich viel getan mit den Kammerspielen.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, also das patriarchalische Indiz schlechthin am Theater ist der Kanon. Es gibt im klassischen Kanon viel mehr Rollen für Männer und auch die interessanteren meistens. An den Kammerspielen hattest du vor kurzem Premiere mit den Räuberinnen. Da wird das Set komplett mit Frauen besetzt. So kann man es natürlich machen, aber ist es das denn schon? Oder ist das auch nur so ein Zwischenschritt?
Was uns weiterbringt, ist, dass wir Repräsentation anders denken. Und ich finde es erstmal wahnsinnig befreiend, dass ich als Frau überhaupt den Zugang bekomme zu einer Männerfigur. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Jetzt spiele ich in Christopher Rüppings neuer Brecht-Inszenierung auch Schlink, auch eine Männerfigur. Und das passiert mittlerweile an den Kammerspielen so, dass man gar nicht mehr so viel drüber reden muss. Es ist keine langwierige Auseinandersetzung, bis man drauf kommt, dass auch die Frauen die Männerrollen spielen könnten. Und dass das so eine neue Selbstverständlichkeit wird, finde ich einen riesengroßen Gewinn. Weil dadurch zerstört man viel an eindimensionaler Repräsentation.
Du hast selber vorhin von einer tausendjährigen Geschichte des Patriarchats gesprochen. Mhm. Und interessant, das sehe ich ja jetzt eben in dieser Räuberin-Inszenierung was Ähnliches manifestiert wie bei der Molestia. Man nimmt quasi die Hülle und schlüpft rein.
Ja.
Ich kenne aber auch ganz viele, die dann meinen, ja, das ist interessant und ja, wir haben uns auch ein gutes Stück schon dran gewöhnt, dass Männer Frauen und Frauen Männer Rollen spielen können, aber bräuchte die befreite Frau nicht sozusagen eine eigene Geschichte, müssten wir sozusagen nicht eigene neue Theaterstücke schreiben, die diese Selbstverständlichkeit auch auf der Erzählebene manifestieren?
Ich würde schon sagen, dass das, was wir machen, verstört schon so viele Leute. Als Gesellschaft sind wir noch nicht so weit. Also hier in München verstört es die Leute schon, wenn ich wieder keine High Heels trage und wieder nicht super schönes weibliches Kostüm trage. Was ich damit sagen will, ich wünsche mir, glaube ich, wie du, total neue Narrative und eine neue Selbstverständlichkeit, eine eigene Selbstverständlichkeit, eine feministische Selbstverständlichkeit in der Repräsentation, in der Literatur, im Theater, auf der Bühne, unter den Künstlerinnen. Aber ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es noch keine 20, 30 Jahre her ist, dass in der Schweiz Frauen wählen dürfen, dass überhaupt jetzt mal so die ersten Intendantinnen weiblich sind, dass überhaupt so ein Diskurs anfängt, sich auszubreiten. Und ich habe das Gefühl, dass eben zum Beispiel in Räuberinnen, weil du davon gesprochen hast, wir am Ende von Räuberinnen schon anfangen, uns nicht mehr an der Vorlage abzuarbeiten und auch uns fertig zu machen und uns in traurige, depressive Abgründe zu stürzen über die Vorlage, sondern dass wir da auch, da ziehen wir uns ja aus, fangen an, aber so komplett unspektakuläres Ausziehen, so unprovokativ wie einfach praktisch ziehen wir uns aus, weil wir dann besser watergliden können auf der Bühne und dann schneller irgendwie über die Bühne fliegen können. Und dann spielen wir mit unseren Brüsten ein Glockenspiel. Und das machen wir nicht, um irgendwen zu provozieren oder so, sondern eben aus dieser Selbstverständlichkeit mit dem weiblichen Körper.
Das zweite Thema hinter diesem patriarchalen Ding ist natürlich, also einerseits quasi der Kanon, das andere ist natürlich auch die Frage Sexismus und weiblicher Körper, Objektivierung vor und hinter der Bühne natürlich auch. Und das war natürlich ein total heikler Moment, dieses Finale von den Räuberinnen. Also ihr seid da wirklich ja nackt und planscht da auf der Bühne rum. Und da ging schon auch so im Publikum, wurden alle, hat man so gemerkt, jetzt sind alle so angespannt. Bis dahin war es irgendwie so, war der Feminismus irgendwie okay, aber jetzt wird's nackt. Was sollen wir jetzt denken? Das war ja unglaublich witzig. Also die Eva Löbau schlittert da ja, man hat sich, glaube ich, verschätzt und knallt so splitterfasernackt in der ersten Reihe irgendwie so einem Münchner Hochbürgerrentner irgendwie auf dem Schoß. Extrem witzig. Und ich habe dich aber beobachtet, weil ich wusste, du würdest ja kommen. Und du standest so hinten, dein Gesichtsausdruck war so ein bisschen so skeptisch. Und du hast erstmal die Leute gescannt und so richtig neugierig. Wie reagieren die jetzt? Ja? Sind sie verstört? Ja? Werden ein paar so ein bisschen gamprig oder so? Keine Ahnung. Also es war total spannend. Also weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast in dieser Situation?
Also ich glaube, ich war auch ein bisschen mit überfordert in der Premiere, in der Situation. Also ich habe mich ja vorher so mit dem Publikum, ich rede ja so direkt mit dem Publikum davor. Also ich bin ja irgendwie so gefühlt so in einem Gespräch einfach mit den Leuten, die da sitzen. Und auf einmal fangen wir so an, sie so voll zu gleiten, nackt in ihre Schüsse zu crashen. Und habe dann auch gemerkt, dass es eine Überforderung ist. Und es war dann auch eine Überforderung für mich. So. Aber mittlerweile haben wir so 6-7 Mal gespielt. Mittlerweile gewinnt nicht immer nur Eva. Und wir knallen so mittlerweile zu 5 in die erste Reihe rein. Also es ist sogar so weit, dass jetzt unter dem Sitz der Soufflöse liegen jetzt immer Handtücher, weil immer die erste Reihe eigentlich komplett nass wird und sich dann beschwert. Und jetzt hatten wir sogar schon 3-mal Leute, die mit auf die Bühne gerannt sind von sich aus und mitgekleidet sind. Und dafür liegt es auch immer frische Unterwäsche am Inspizientenpult.
Für die Zuschauer.
Für die Zuschauerinnen, die dann da mitmachen und sich auch mit ausziehen und dann nass werden, bis auf die Unterhose.
Das heißt, es kommt auch mittlerweile im Publikum an, dass es hier um Selbstermächtigung geht. Ich habe danach bei den Kritiken einen Kommentar, auch von einer Frau ist mir total hängen geblieben, die hat gesagt so, die armen Schauspielerinnen. Ich konnte diese Frau natürlich auch verstehen, weil diese Debatte, wie jetzt Frauen auf der Bühne nackt sind und warum, dass sie nackt sind, auch bei Leuten wie Castorf, der seine Frauen dann halbnackt in Stöckelschuhen auf- und abmarschieren hat lassen, zu Recht auch irgendwie auch angegriffen wird. Und es ist schon ein schmaler Grat, wo ist jetzt nackt sein irgendwie Machtergreifung und wo ist es irgendwie Machtausübung.
Ja. Also die Leute sagen oft, es tut denen leid, was ich machen muss und verstehen gar nicht, dass ich den größten Spaß dabei habe. Und ich freue mich bei Räuberinnen extrem, dass, ich weiß nicht, wieso es so ist, ehrlich gesagt, weil es so vor 2 Jahren noch nicht so war, ob es jetzt wirklich ist, weil das so viel überzeugender ist oder weil jetzt dieses Etikett Theater des Jahres draufsteht. Aber es ist immer ausverkauft und Frauen um die 80 machen Standing Ovations und klatschen. Und man sieht irgendwie, wie der Ehemann nicht versteht, warum sie sich gerade so freut, weil es für ihn irgendwie ein seichtes Unterhaltungsstück ist und für sie eine Ermächtigung. Also sie zumindest sieht, wie sehr wir uns ermächtigen mit diesem Stück. Und Schülergruppen, also ich sage Schüler, weil es so wirklich Jungs, die in einer Reihe sitzen, dann auch die Faust recken und Amalia anfangen zu schreien im Chor. Das ist schon cool. Also das ist dann teilweise wie im Fußballstadion, nur ohne Faschismus.
Also wie Castorf ohne Sexismus.
Wie Castorf ohne Sexismus. Wie schön.
Julia, du stehst nicht nur auf der Bühne, bist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sprecherin. Sehr erfolgreich. Du hast ganz tolle Hörspielproduktionen auch jetzt im vergangenen Jahr gemacht. Unter anderem hast du bei einem Doku-Hörspiel die Unity Midford gesprochen, die eben als das durchgeknallte, dekadent überdrehte Hitler-Groupie gilt. Magst du uns kurz erzählen, wer das war?
Unity Midford war eine super spannende Frau. Unity Midford war mit Winston Churchill verwandt und hat in England beschlossen, ich glaube so als 17-Jährige damals, dass sie Hitler mega gut findet. In ihrer Familie waren alle Schwestern so ein bisschen weird. Ihre eine Schwester war in diesen italienischen Faschisten verliebt.
Mussolini?
Nee.
Es gab ja auch noch
es
zwei,
gab,
drei.
Es gab. Nee, ihre eine Schwester, Diana, glaube ich, die war in den faschistischen Führer in England verliebt.
Der hat einen Fascho-Fable, die ganze Familie.
Nein, so kann man es nämlich auch nicht sagen, weil die andere Schwester war wiederum Kommunistin. Also die hatten eher so einen Extremisten-Fable-Fetisch.
Wie kam die nach Deutschland?
Ja, Unity Midford hat dann beschlossen, einfach nach München zu ziehen und dort Deutsch zu lernen, um Hitler nahe zu sein und ihn vielleicht kennenzulernen. Und dann hat die das wirklich geschafft. Sie hat sich da in Schwabing diesen Italiener gesetzt, ständig. Und hat so ziemlich schnell rausbekommen, dass das sein Lieblingslokal ist. Und hat da immer auf ihn gewartet und von da ihn beobachtet und hat ihn da auch mal angesprochen.
Ich habe da wieder mal was mitgebracht. Ja. Wollen wir kurz reinhören, weil es passt super.
Ich bin also dorthin und habe mich zu den anderen gesetzt und der Führer saß genau gegenüber. Er blieb etwa anderthalb Stunden. Es war so unglaublich aufregend. Ich konnte es kaum fassen.
Als er ging, verabschiedete er sich ganz persönlich von mir mit dem Führergruß.
Der Führergruß, einzig und allein für Unity Midford. Das hat sie beeindruckt. Und wie ging die Geschichte dann weiter?
Was ich spannend daran finde, ist, dass die Geschichte eigentlich gar nicht so sehr als Groupie weiterging, so wie sie angefangen hat, sondern dass Unity Midford immer mehr zu so einer echten Einflüstererin von Hitler wurde. Also man weiß auch nicht so genau, ob die was hatten oder ob Hitler einfach eh völlig asexuell war und so. Aber Eva Braun hatte einen Suizidversuch wegen Unity Midford tatsächlich auch hinter sich, weil sie so eifersüchtig auf die war. Aber ich glaube, dass sie gar nicht so sehr so ein Liebescouple war, sondern dass sie so eine echte Einflüstererin geworden ist. Und es ist natürlich typisch, dass sie wie so, wenn sie überhaupt bekannt ist, dann nur so als der Groupie.
Ja, total. Ja,
ja. Wieder, ne, als ihre sexuelle Beziehung zum Mann, so über das definiert wird. Ich glaube, dass sie eine der wichtigsten so internationalen verrückten Gehirne für diesen verrückten Hitler war. Unity Midford ist dann umgebracht worden.
Hat sie sich versucht umzubringen? Oder
genau, das ist die große Frage. Mhm. Die Erzählung bis heute ist so, dass sie sich umgebracht hat. Aber die Michaela Kahl, die dieses Sachbuch geschrieben hat, auf dessen Grundlage das inszeniert worden ist, das Hörspiel, die stellt die These auf, dass sie von der Gestapo umgebracht worden ist, weil die einfach zu nah an Hitler war und Hitler dadurch unkontrollierbarer wurde für die Gestapo. Und die Angst hatten vor dem, was Unity Midford mit Hitler machen kann.
Julia, ich finde das eben auch so spannend, dieses Geflecht, und ich fand es jetzt irgendwie auch thematisch ganz gut für unsere Sendung, weil da läuft irgendwie alles zusammen. Mhm. Da steckt der Faschismus drin, irgendwie auch diese Frauenfigur, die du ja auch wieder stark machst. Da steckt wohl auch irgendeine Form von Ermächtigung drin.
Ja, ein richtig krasser weiblicher Anti-Held.
Total, halt, ja. Mhm. Wir sprechen bei Verriss und Vorurteil eigentlich selten über Inszenierungen, weil die kann man in Deutschland ja nur schauen, wenn man an diesem Ort ist. Dieses Stück, vielleicht magst du nochmal sagen, wie es heißt, dieses Hörstück, weil es kann natürlich jeder zu Hause noch nachhören.
Es heißt, ich blätterte gerade in der Vogue, da sprach mich der Führer an.
Von Hitler kommen wir zur eigentlichen Performance des Jahres, und die hat nicht an den Kammerspielen stattgefunden, sondern im Internet. Das Ibiza-Video. Also ja, eigentlich auch ein enormer theatraler Moment. Ja. Also H.C. Strache und Gudenos spielen Richard III. auf Wodka Red Bull und Koks.
Sponsor Red Bull.
Jetzt quasi du als Expertin, als Österreicherin, als Burschenschaftlerin und als Schauspielerin. Wie hast du dieses Video wahrgenommen?
Ich habe mich so gefreut. es war so schön. Besser geht's doch nicht, dass sie sich einfach selbst entlarven. Niemanden anderen brauchen. Also man kann schon sagen, die haben einen anderen gebraucht. Es wurde ja irgendwie für sie schön inszeniert, dass sie da reinfallen. Aber dass sie selbst genug so dumm sind und sich da damit wegschießen.
Also kommt mir jetzt gerade, das war eigentlich echt wie so ein klassisches Drama. Also so bei Shakespeare gibt es dann immer den Moment, wo niemand auf der Bühne ist und dann gibt es den inneren Monolog. Und es war ja dort auch immer, wenn die irgendwie gerade in der Küche was geholt haben, haben sie sich so angeschaut und dann, bist du deppert, ist die schon.
Die ist so optisch.
Und dann quasi so dieses Selbstentblößende, also der innere Monolog nach außen getragen, das war ganz, ganz klassisches Theater. Also es ist noch nicht totes klassische Theater.
Nein. Wir sehen in der Performance der FPÖ, da geht noch was.
Wärst du eigentlich nicht prädestiniert dafür, dieses Stück auf die Bühne zu bringen?
Der also, David Schalke und der Jan Böhmermann machen jetzt einen Film drüber.
Aber es ist ein Theaterstück. Das ist doch, die machen dann wieder so authentisches, aufklärerisches Studentenkino. Aber ihr könnt doch wirklich so ein
Das Problem
ein Kern
ist,
der Sache.
Dass die Vorlage so gut ist. Wie soll man es besser machen, blöder, peinlicher als diese Trotteln?
Was hast du eigentlich mehr genossen? Das Video an sich oder die Pressekonferenzen danach?
Also bis hin zu Bastis Pressekonferenz waren die wirklich großartig, die Pressekonferenzen. Aber mein Genuss, der hört dann auch immer bald schnell auf, weil dann gewinnt er dann doch wieder alle Stimmen bei der nächsten Wahl, der Basti. Und es ist völlig egal, dass er es war, der diese Regierung möglich gemacht hat, der diese Trotteln, diese Koks Red Bull Trotteln zu Kanzlern gemacht hat und zu Ministern. Und das ist schon wieder vergessen in Österreich. Und hätte Strache sich jetzt nicht wieder ein Ei gelegt mit seinem Spendenskandal, dann wäre er immer noch an der Macht. Und da merkt man auch wieder, wie man immer wieder von vorne anfangen muss und sollte.
Es ersteht auch wieder diese Banalität des Bösen. Also die jüngsten Nachrichten waren, HC Strache hat 3.000 bis 4.000 Euro im Monat aus der Parteikasse für Clash of Clans ausgegeben. Kein Quatsch. Also es ist wunderbar. Auf seine Art und Weise.
Um es positiv zu sehen.
Ja. Julia, du hast jetzt in dem Jahr auch dein letztes Jahr in München. Im Sommer ist Schluss. Wie geht's denn bei dir weiter?
Ich werde als Gast arbeiten. Ich werde jetzt erstmal mich verabschieden von der Festanstellung und von der Struktur. Und mal schauen, wo ich dann wohne, weiß ich noch nicht so richtig. Und was genau ich arbeiten werde, welche konkreten Projekte ich mache, ist auch erst so in der Planung. Aber Femme Fatale geht auf Welttournee, das letzte Stück von Philipp Kennen. Wir fliegen übermorgen nach Chile und sind dann noch in Sao Paulo und vielleicht in Taipei. Und da freue ich mich auch auf viel Reisen nächstes Jahr. Mal schauen, was alles so passiert, ich weiß noch nicht.
Was die Hörer jetzt nicht sehen konnten, du hattest ein richtiges Funkeln in den Augen. Also du freust dich auch auf die Zeit, die da jetzt kommt, ne?
Die Hörer konnten auch nicht sehen, dass ich einen Pickel habe am Kinn und eine Mütze trage, wo Zugspitze draufsteht. Das ist auch gut so. Ich liebe dieses Medium. Es ist so uneitel. Aber ja, ich freue mich sehr, ja. Für mich waren die Jahre in den Kammerspielen die 5 besten Jahre im Theater. Aber es war auch dermaßen anstrengend. Wir haben so viel riskiert und sind so hoch geflogen und auch so tief gefallen immer wieder. Und ich brauche da jetzt so ein bisschen eine Pause. Ich hadere auch mit der Struktur des Stadttheaters, wie es gerade so ist, wie es gerade so für Schauspielerinnen ist. Und ich meine damit auch so diesen NV-Solo-Knechtvertrag und diese fehlende Selbstständigkeit, sobald man so einen Ensemblevertrag unterschreibt, dass man alles machen muss, was die einem sagen, dass man die Vorstellung dann spielt, wann die wollen und nicht, weil man da Zeit hat. Und dass man gleich viel gezahlt bekommt, wenn man 20 Vorstellungen oder eine spielt pro Monat. So viel ist da strukturell unfair und da freue ich mich so ein bisschen auf Distanz zu gehen.
Also das Patriarchat ist noch nicht komplett zerkaut.
Leider nicht.
Aber ist auf alle Fälle gut.
Es hat schon Angst.
Angespeichelt.
Eingespeichelt.
Es hat Angst vor unserem Speichel.
Ja, dann war das Verriss und Vorurteil. Heute mit mir als Gastgeber Maximilian Sippenauer.
Und mit mir Bene Mahler.
Wir bedanken uns bei Julia Riedler, unserer fantastischen Gästin heute, und bei Anna Landefeld für ihre Zeilen zu Beginn.
Ich danke euch, es war sehr schön.